Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du wissen willst, welche Rolle deine Ernährung tatsächlich für deinen Schlaf spielt und vor allem, was hier wissenschaftlich belegt ist. Wenn du erfahren möchtest, welche Lebensmittel oder Nährstoffe schlaffördernd wirken können und warum, und diese Bauchdetektivgeschichte ist ganz besonders für dich, wenn du praktische Tipps suchst, die du gleich heute umsetzen kannst.
Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten, deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien. Und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte.
Super schön, dass du eingeschaltet hast und beim dritten Teil meines Schlaf-Specials hier in den Bauchdetektivgeschichten wieder mit dabei bist. Falls du jetzt erst eingeschaltet hast und meine ersten beiden Teile über den Schlaf nicht gehört hast, dann hol das unbedingt noch nach, denn wir bauen eigentlich auf diesem Wissen auf. Das heißt, auf den Schlaf-Special Teil 1, die Bauchdetektivgeschichte Nummer 78, wo ich dir erklärt habe, wie Schlaf genau funktioniert, warum wir den brauchen, welche Schlafphasen es gibt und auch welche vier Punkte guten Schlaf ausmachen. Und dann auch dann Teil 2, die Bauchdetektivgeschichte 79, wo es gegangen ist um die idealen Schlafzeiten basierend auf deinem Chronotyp, dann auch ob Powernaps, Nickerchen für dich Sinn machen können und wo ich dir auch 5 konkrete Stellschrauben an die Hand gegeben habe, mit denen du deinen Schlaf wirklich verbessern kannst. Also hör da bitte gerne rein, bevor du dir den Teil 3 jetzt dann anhörst. Du findest die Links zu diesen beiden Teilen der Bauchdetektivgeschichte 78 und 79 direkt unten in den Shownotes. Ja, jetzt im dritten Teil meines Schlafspecials machen wir wirklich einen Deep Dive in den Zusammenhang zwischen Ernährung und Schlaf. Wie deine Ernährung deinen Schlaf beeinflussen kann, welche Nährstoffe, Lebensmittel hier da eine Rolle spielen können, wie es mit dem Mahlzeitentiming ausschaut. All das werden wir uns anschauen. Und wie es bei mir üblich ist, wie du es von mir kennst, habe ich hier wirklich sehr viel recherchiert und stütze mich auch in dem, was ich hier bringe in meinem Schlafspecial auf Dinge, die wirklich auch wissenschaftlich fundiert sind, wo es auch Daten dazu gibt. Denn man muss natürlich eines sagen, im Schlafbereich wird aktuell extrem viel vermarktet. Von klassischen Nahrungsergänzungsmitteln, zum Beispiel Magnesium, Melatonin oder Präparaten, pflanzlichen Präparaten wie Baldrian, Passionsblume, Lavendel, Hopfen, Ashwagandha, bis hin zu irgendwelchen Aminosäure-Supplements, Tryptophan, im speziellen CBD-Produkten. Es gibt Schlaftees, Sleep-Gummies, funktionelle Schlaftrinks, Einschlafsprays, irgendwelche Adaptogenmischungen, Schlafshots. Also die Liste ist da endlos und ich kann gleich mal spoilern und sagen, dass ganz viele von den Produkten natürlich nur vom Marketing leben und eigentlich von den Daten her nicht viel dahinter ist. Was aber auf jeden Fall feststeht, ist, dass Ernährung Schlaf beeinflusst. Allerdings beeinflusst Essen nicht direkt immer den Schlaf, sondern viele biologische Systeme, die wiederum beeinflussen, wie stabil, wie tief oder wie erholsam du schläfst. Zum Beispiel, Ernährung hat einen wesentlichen Einfluss auf deine Blutzuckerstabilität, auf Cortisol und Stresshormone, auf deine Körpertemperatur, auf dein vegetatives Nervensystem, also Sympathikus und Parasympathikus, also quasi deinen Entspannungs- und Verdauungsmodus und deinen Kämpfen- oder Flüchtenmodus. Ernährung hat auch einen Einfluss auf deinen Darmzoo, der auch da in die ganze Sache reinspielt. Und was du isst, beeinflusst selbstverständlich auch die Bildung von Neurotransmittern, wie zum Beispiel Serotonin, das Glückshormon unter Anführungszeichen, oder auch das Schlafhormon Melatonin. Im ersten Teil des Sleep Specials und auch im zweiten habe ich darüber mehrmals gesprochen. Was ich recherchiert habe und wissen wollte, war zuerst einmal, ob es denn irgendein Ernährungsmuster gibt, eine Ernährungsform, die mit besonders gutem Schlaf assoziiert ist. Also wo man sagen kann, wenn man sich so und so ernährt, dann ist das besonders positiv für den Schlaf und dann schläft man besser, als wenn man sich anders ernährt. Und gerade da ist es so, dass es zu einem Ernährungsmuster wirklich viele, viele Daten gibt und das ist die sogenannte mediterrane Ernährung. Ich nehme an, dass du das schon mal gehört hast. Das ist aber keine Diät an sich, sondern eben wirklich ein traditionelles Ernährungsmuster, wie es ursprünglich in Ländern rund um das Mittelmeer beobachtet wird. Also zum Beispiel in Teilen Griechenlands, Italiens oder Spaniens. Und typisch für diese mediterrane Ernährung ist viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse und Samen. Olivenöl ist immer die wichtigste Fettquelle. Es wird sehr viel Fisch und Meeresfrüchte gegessen und es wird viel selbst gekocht, frisch gekocht. Also die Lebensmittel sind dementsprechend weniger stark verarbeitet. Es kommen weniger Zucker und Süßigkeiten vor und nur relativ geringe Mengen an rotem Fleisch oder verarbeiteten Fleisch und Wurstwaren. Und für diese Ernährungsform gibt es eben sehr viele Beobachtungsstudien, große Kohortenstudien, auch mehrere systematische Reviews und Meta-Analysen. Das sind spezielle wissenschaftliche Techniken, wo man Einzelstudien zusammen analysiert und schaut, was da rauskommt. Und zur mediterranen Ernährung gibt es auch Daten aus den unterschiedlichen Altersgruppen und auch unterschiedlichen Ländern. Gerade ganz aktuelle Reviews aus 2024 und 2025 haben gezeigt, dass es überwiegend positive Zusammenhänge gibt, wenn sich Menschen mediterran ernähren, und zwar speziell bessere Schlafqualität, bessere Schlafeffizienz, weniger Menschen, die an Schlafstörungen leiden und weniger Müdigkeit tagsüber. Jetzt stellt sich natürlich sofort die Frage, wenn man sich solche Ernährungsmuster wie eben die mediterrane Ernährung anschaut, welche einzelnen Bestandteile könnten denn hier relevant sein? Welche Nährstoffe oder welche Lebensmittel können wirklich Schlaf verbessern? Und gibt es da auch wissenschaftliche Belege? Und da möchte ich dir drei wichtige Nährstoffe vorstellen. Als erstes die Aminosäure, also den Eiweißbaustein Tryptophan, dann Kohlenhydrate ganz generell und last but not least einen essentiellen Mikronährstoff, Magnesium, von dem du sicher schon im Zusammenhang mit Schlaf gehört hast. Aber starten wir mal mit Tryptophan. Tryptophan ist eine sogenannte essentielle Aminosäure, also ein Eiweißbaustein, den dein Körper nicht selber bauen kann. Tryptophan hat eine ganz besondere Struktur, nämlich einen sogenannten Indolring. Die Aminosäuren sind ja gleich aufgebaut. Grundsätzlich jede Aminosäure hat eine Aminogruppe, daher der Name, und eine Carboxylgruppe und dann gibt es verschiedene Seitenketten. Und beim Tryptophan ist es eben ein Indolring und Tryptophan ist super interessant, was den Schlaf betrifft, denn es ist die Vorstufe von einem Neurotransmitter, dem Serotonin, also dem Glückshormon. Und dieses Serotonin, das kann im Gehirn, genauer gesagt in der Zirbeldrüse, zum Schlafhormon Melatonin weiterverarbeitet werden. Und wenn du dich ans Schlafspecial Teil 1 erinnerst, da habe ich dir erklärt, dass das Melatonin das Hormon ist, das am Abend anflutet und das dir dann wirklich das Signal gibt, Zeit zum Schlafen gehen. Ja, nachdem eben Tryptophan ein Eiweißbestandteil ist, kommt es logischerweise in eiweißreichen Lebensmitteln vor, das heißt in Milchprodukten, Milch, Joghurt, Topfen, Skyr, Käse und so weiter. Wobei, merkt ihr, je fester das Milchprodukt, umso mehr Eiweiß. Also das heißt, Milch hat am wenigsten Eiweiß und Käse als hartes Milchprodukt am meisten. Ja. Dann natürlich Eier, Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte, also Erbsen, Bohnen, Linsen, Soja und so weiter, Nüsse und Samen. Und es kommt auch in Vollkornprodukten und manchen Obstsorten vor, wie zum Beispiel Bananen oder getrockneten Datteln. Also, wenn deine Eiweißversorgung gut passt, dann ist auch davon auszugehen, dass dein Tryptophan-Level ordentlich ist. Aber die Eiweißversorgung ist nicht alles. Denn damit Tryptophan zum Beispiel überhaupt ins Gehirn kommen kann und dort dann umgebaut werden kann zu Serotonin und zu Melatonin, muss es erst die sogenannte Blut-Hirn-Schranke überwinden. Nachdem das Gehirn ja so ein entscheidendes Organ ist, gibt es da eine genaue Regelung, was darauf darf und was nicht. Du kannst dir das so ähnlich vorstellen wie einen VIP-Eingang oder einen speziellen VIP-Shuttle. Und damit zum Beispiel Tryptophan ins Gehirn kommt, muss es sich einen solchen VIP-Shuttle mit anderen Aminosäuren teilen, den sogenannten LNAA-Transporter. Das steht für Large Neutral Amino Acid Transporter. Tryptophan ist eben neben Leucin, Isoleucin, Valin, Tyrosin und Phenylalanin auch so eine große neutrale Aminosäure, eine Large Neutral Amino Acid. Und wie ist jetzt der Connex zu den Kohlenhydraten? Wie helfen die? Du weißt, wenn Kohlenhydrate im Essen waren, dann steigt Insulin an. Insulin sorgt dafür, dass die Kohlenhydrate, also der Zucker im Endeffekt, in die Zellen kommt. Aber nicht nur das, sondern er schaut auch, dass viele Aminosäuren verstärkt aus dem Blut in die Muskelzellen aufgenommen werden. Und das sind eben genau diese großen neutralen Aminosäuren, die LNAAs, die ich vorher genannt habe. Das heißt, die kommen alle in die Muskelzelle, die setzen sich dann nicht mehr in den VIP-Transporter. Tryptophan aber, das wird deutlich weniger stark in die Muskelzellen aufgenommen, weil es im Blut meistens an Albumin gebunden ist und das macht es weniger verfügbar für diesen Transport in die Muskelzellen im Vergleich zu den anderen LNAAs. Und somit bleibt der LNA-VIP-Transporter frei fürs Tryptophan und dadurch kommt es vermehrt ins Gehirn. Und somit ist dann auch mehr Serotonin und auch Melatoninbildung möglich. Das heißt, Kohlenhydrate beeinflussen also indirekt, wie viel Tryptophan ins Gehirn gelangen kann. Eine besonders gute Idee ist, dass du eben beim Essen alle Nährstoffe dabei hast. Das heißt Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße und auch was von der grünen oder bunten Seite. Also sowas wie Gemüse, Salat, Obst, was halt passt je nach Mahlzeit. Und bei den Kohlenhydraten ist es schlau, wenn du eher komplexe Kohlenhydrate auswählst. Das heißt, das sind Kohlenhydrate, also keine reinen Zucker, ja, sondern komplexe Kohlenhydrate, die bestehen immer aus längeren Zuckerketten und kommen auch fast immer gemeinsam mit Ballaststoffen, also Darmzufutter, Vitaminen und Mineralstoffen vor. Mineralstoffe, da kommen wir da noch hin, bei den Mikronährstoffen Magnesium, Stichwort, das kannst du gleich mal merken, die sind natürlich in sogenannten komplexen Kohlenhydraten auch immer drinnen. Das heißt, eher schauen, dass du Vollkornprodukte bevorzugst, also Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Vollkornreis, Vollkornmehl, Flocken, das ist automatisch Vollkorn, weil das ist einfach nur gequetscht. Ja, also Hafer zum Beispiel, Haferflocken, Hirseflocken, Quinoaflocken, gibt schon eine breite Palette in den verschiedenen Supermärkten. Dann natürlich Pseudogetreidesorten, also sowas wie Hirse, Buchweizen, Quinoa oder Amaranth. Das ist auch immer automatisch Vollkorn. Man kann diese, also zum Beispiel eine Hirse nicht weiß ausmalen. Das ist viel zu klein. Das geht halt nur bei den typischen Brotgetreidesorten oder auch beim Reis. Und last but not least Hülsenfrüchte. Auch die haben ein bisschen Kohlenhydratanteil. Und der Vorteil von diesen komplexen Kohlenhydraten ist, dass sie deinen Blutzucker gut stabilisieren und starke Blutzuckerschwankungen verhindern können. Denn die können bewirken, dass wenn ein starker Blutzuckerabfall kommt, du musst dir vorstellen, der Körper hat immer gerne so einen Teelöffel Zucker gelöst im Blut, aber wenn das mal raufschießt, ja, auf ganz, ganz hoch, weil du sehr viel eben nicht komplexe, sondern isolierte Kohlenhydrate, wie wir das nennen, gegessen hast, also Zucker, Süßigkeiten, gezuckerte Getränke oder auch große Portionen an Weißmehlprodukten oder weißem Reis mit wenig Beilagen, ja, also kein Eiweiß dabei, kein Fett dabei und so, keine Ballaststoffe aus irgendwelchem Gemüse oder Salat, das bremsen würde, dann rauscht dein Blutzucker in die Höhe, wie eine Achterbahn, zack, hinauf und das wird dann runtergeregelt, aber oft vom Körper relativ ungeschickt und so geht es dann, dass der Blutzuckerspiegel unter diesen Teelöffel absinkt und dann kriegt der Körper Stress. Das heißt, Cortisol geht drauf, Adrenalin geht drauf, also die Stresshormone und wenn das in der Nacht passiert, dann kann es sein, dass du in der Nacht öfters aufwachst. Wenn du jetzt aber schaust, dass du dein Essen so zusammenstellst, wie ich es vorher erklärt habe, ganz rasch, also dass du Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate und da eben vor allem Komplexe dabei hast, dann ist das nicht der Fall. Und das zeigt sich auch in Meta-Analysen oder systematischen Reviews, eben dass so eine Ernährung mit komplexen Kohlenhydraten, mit vielen Ballaststoffen, die ja dann automatisch mit dabei sind, häufig assoziiert ist mit einer besseren Schlafqualität, einer stabileren Schlafdauer, weniger Aufwachen, weniger Schlafunterbrechungen. Also es macht absolut Sinn, solche komplexen Kohlenhydrate zu bevorzugen. Und außerdem hast du bei den komplexen Kohlenhydraten auch automatisch Mikronährstoffe mit dabei, unter anderem Magnesium. Und Magnesium ist eben der dritte Nährstoff, den ich dir im Zusammenhang mit Schlaf vorstellen möchte. Und wahrscheinlich hast du das auch schon mal gehört oder sogar empfohlen bekommen, dass du am Abend Magnesium einnehmen sollst, wenn du schlecht schläfst, dass das hilft, ja. Und das macht absolut Sinn, denn Magnesium spielt grundsätzlich mal bei über 100 enzymatischen Reaktionen im Körper mit. Das heißt, es ist so ein Werkzeug, das hilft, dass gewisse Reaktionen ablaufen können. Ein Kofaktor, wie wir das im Fachjargon nennen. Magnesium ist wirklich ein Tausendsasser. Es hat überall seine Finger im Spiel, zum Beispiel im Energie- und Knochenstoffwechsel. Für Nerven- und Muskelfunktion ist es wichtig, für die Blutzuckerregulation, für den Abbau vom Stresshormon Cortisol und im Zusammenhang mit Schlaf ganz besonders wichtig, Nervensystemregulation und eben Stressregulation, weil es eben den Cortisolabbau unterstützt und auch, weil es die Melatoninproduktion unterstützt, also die Produktion von unserem Schlafhormon. Im Nervensystem, da weiß man, dass Magnesium vor allem GABA, also die Gamma-Aminobuttersäure, beeinflusst. Und das ist der wichtigste hemmende Neurotransmitter im Gehirn. Also die GABA ist, vereinfacht gesagt, so eine Art Beruhigungsbotenstoff. Und Magnesium, da gibt es Hinweise, dass das die GABA-Aktivität unterstützt und so eine Übererregbarkeit, eine Reizbarkeit reduzieren kann. Und es beeinflusst auch die NMDA-Rezeptoren im Gehirn. NMDA, das steht für N-Methyl-D-Asparat-Rezeptor. Und das ist ein spezieller Rezeptor für einen Neurotransmitter, das Glutamat. Und das ist einer der wichtigsten aktivierenden Neurotransmitter im Gehirn. Und die aktivierenden Rezeptoren im Gehirn, die sind unter anderem für Lernen, für Gedächtnis, für Reizweiterleitung und für die Aktivierung von Neuronen, also von Nervenzellen, wichtig und da beteiligt. Und sie wirken eher wie ein Gaspedal vom Nervensystem. Und Magnesium wirkt hier teilweise wie ein natürlicher Puffer an diesen aktivierenden Rezeptoren. Das heißt, Magnesium hilft hier, das Ganze runterzufahren, zu beruhigen. Und es ist aber interessant, wenn man sich jetzt wieder die Evidenzlage anschaut, also die Studien, die es dazu gibt, dann ist das nicht ganz einheitlich. Ja, und das ist interessant, weil die Theorie, die biochemische und die physiologische, ist eine Sache, aber man müsste es dann auch, diese Hypothesen, überprüfen anhand von Studien. Und da sieht man, dass es bei Beobachtungsstudien oft positive Effekte gibt, bei Interventionsstudien, also wo man dann wirklich zum Beispiel zwei Gruppen macht, eine kriegt Magnesium, eine nicht und so, da sind die Aussagen oft widersprüchlich. Manchmal sind die Effekte, die das Magnesium hat, relativ bescheiden, moderat, ja. Und man sieht auch oft bessere Effekte bei zum Beispiel älteren Menschen oder bei Menschen mit schlechtem Schlaf. Eine Vermutung, die sich da immer mehr bestätigt, ist, dass Magnesium vor allem den Menschen helfen wird, die schon einen niedrigen Magnesiumstatus oder eine schlechte Magnesiumversorgung haben. Das heißt quasi, wenn ich jemanden, der schlecht mit Magnesium versorgt ist, Magnesium gebe als Supplement, dann verbessert das natürlich dann zum Beispiel auch seinen Schlaf. Aber anderen, die einen guten Magnesiumspiegel haben, denen bringt es nichts. Ja? Das heißt, es ist kein magisches Mittel, sondern es ist eher ein Ausgleich eines Mangels wahrscheinlich. Ja, und man weiß dezidiert, dass es auch so ist. Denn laut neuesten Daten, also ich habe da eine Review gefunden aus 2025, da spricht man davon, dass ca. 31% der Weltbevölkerung eine zu geringe Magnesiumzufuhr hat, also zu wenig Magnesium im Essen. Und das Problem ist nämlich, dass Magnesium biochemisch schwierig zu messen ist. Nur ca. 1% des Magnesiums vom Körper befindet sich im Blut. Das heißt, wenn man so eine Serumbestimmung macht, die ja normalerweise oft gemacht wird, also im Rahmen von einer Blutuntersuchung eigentlich fast standardmäßig, vor allem zum Beispiel bei einer gesunden Untersuchung beim Hausarzt oder der Hausärztin, dann sind da oft die Werte okay, was aber nicht bedeutet, dass es tatsächlich so ist. Denn Magnesium kommt halt hauptsächlich in den Zellen vor und oft ist dieser Serumwert, der ist schön und in der Zelle schaut schon ganz anders aus. Deswegen ist es auch wichtig, dass man Magnesium nicht nur mit dem Serumstatuswert beurteilt, sondern dass man da wirklich eine Kombination aus Serum- und Vollblutwert macht und auch ganz wichtig eine ordentliche Ernährungsanamnese. Das bedeutet nichts anderes, als dass sich dann eine Ernährungsfachkraft, also jemand wie ich, eine Diätologin, Diätologe, Ernährungswissenschaftlerin, Ökotrophologin, anschaut, wie ist denn derjenige, diejenige? Hat der Magnesiumquellen regelmäßig im Essen oder nicht? Was sind solche Magnesiumquellen? Vollkorngetreide, also alles, was aus Vollkornmehl ist, Brot, Gebäck, Nudeln, dann natürlich auch Reis, also Naturreis zum Beispiel, Vollkornreis, Haferflocken, Pseudogetreide, wie ich schon gesagt habe, also sowas wie Hirse, Quinoa, Amaranth, Buchweizen, grünes Blattgemüse, Rucola, Spinat, Salat, Mangold, Grünkohl, solche Dinge, Nüsse, Samen, Kerne, also Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Mandeln, Cashews oder auch Hülsenfrüchte, also Linsen, Erbsen, Bohnen, Sojabohnen und auch Kakao. Also zum Beispiel dunkle Schokolade ab 70% Kakaoanteil ist auch ein Magnesiumlieferant. Und wenn jemand das täglich im Essen mit dabei hat, dann kann man davon ausgehen, dass die Versorgung gut passt. Und natürlich muss man, das macht man in einer Anamnese dann immer auch oder in der Ernährungstherapie, dass man die Begleitumstände anschaut. Wie ist der Alltag? Wie ist der Stresslevel? Was nimmt der, diejenige für Medikamente? Oder gibt es vielleicht irgendwelche Gründe oder auch Erkrankungen, warum der oder diejenige einen erhöhten Magnesiumbedarf haben könnte? Also das ist das, was sich eine Ernährungsfachkraft immer anschaut. Aber wenn du, so wie ich es jetzt vorher gesagt habe, alle Nährstoffe in deinem Essen mit dabei hast und nicht nur in deinem Abendessen, sondern wirklich in allen deinen Mahlzeiten, das heißt Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße und etwas von der bunten oder grünen Seite, sowas wie Gemüse, Obst, Salat, Kräuter und auch Nüsse, Samen und Kerne, dann machst du da schon mal alles richtig und hast mal die Basis dafür, dass du auch alle wichtigen Nährstoffe bekommst, die auch deinen Schlaf gut unterstützen können. Also sowas wie Tryptophan, wie Kohlenhydrate und wie Magnesium. Und umgekehrt erklärt das auch wieder so Berichte von Menschen, die zum Beispiel Keto sich ernährt haben und die dann Schlafprobleme bekommen, die dann schlechter einschlafen können, die dann nicht gut durchschlafen. Das ist alles natürlich, wenn man sich das, was ich vorher erklärt habe, überlegt, macht das alles Sinn. Weil wenn ich keine Kohlenhydrate esse, dann habe ich nur Eiweiß im System, ja, wie es bei Keto zum Beispiel ist oder bei Carnivore. Und dann habe ich mega viele Aminosäuren zum Beispiel, die mit Tryptophan um diesen VIP-Shuttle ins Gehirn konkurrieren und ich habe dann weniger Tryptophan, das im Gehirn ankommt, ergo weniger Serotonin, ergo weniger Melatonin und, ja. Und ich habe dann in der Nacht vielleicht einen Unterzucker, was mir wieder das Cortisol dann rauftreibt. Also du siehst schon, es hängt alles zusammen. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, der immer wieder aufpoppt, wenn es um Schlafoptimierung geht, nämlich die Frage nach dem Mahlzeiten-Timing oder anders gesagt, wann sollst du denn zu Abend essen, damit du dann auch gut schlafen kannst? Und da kursieren ja einige Dogmen, vor allem im Internet und auf Social Media, wie zum Beispiel, ja, letzte Mahlzeit 18 Uhr, danach darf man nichts mehr essen, denn das wird alles nicht verdaut, das liegt dann im Magen, das fängt dann zu gären und der Schlaf ist dann super schlecht und so. Und Fakt ist, dass diese Empfehlung, wenn man es so nennen möchte, absolut nicht fundiert ist. Neue Daten zeigen sogar, und zwar Studiendaten, dass circa 2 Stunden Abstand zwischen Essen und Schlaf bei vielen Menschen absolut problemlos ist. Deutliche Probleme, die treten erst auf, wenn wirklich das Essen, also und ich rede da von einer Hauptmahlzeit, wenn wirklich das sehr knapp, also zum Beispiel eine Dreiviertelstunde bis Stunde vorm Schlafbeginn gegessen wird. Fakt ist auch, dass wann du das letzte Mal essen solltest, bevor du schlafen gehst, wirklich total individuell ist. Also es gibt da kein One-Size-Fits-All, wie so oft in der Medizin oder vor allem in der Ernährungstherapie, denn es hängt ab von deinem Chronotyp. Also da haben wir im Schlafspecial Teil 2 und auch dem Teil 1 drüber gesprochen, ob du eher eine Eule oder Lerche bist und dann auch, wie groß die Portion ist, wie die Mahlzeit zusammengesetzt ist, also was isst du da? Ist das jetzt ein 6-gängiges Menü? Ist das nur Proteine? Ist das nur Kohlenhydrate oder ist das eine schöne, ausgewogene Mischung? Und auch, wie dein Essverhalten ist. Also isst du langsam und kaust gut, hast Fokus aufs Essen oder schlingst du das irgendwie runter neben dem Netflix-Schauen oder so oder weil du, während du vorher noch vorm Computer sitzt und irgendwas in der Arbeit erledigst. Also diese Punkte, Chronotyp, Portionsgröße, Zusammensetzung deines Essens und auch dein Essverhalten, diese Punkte sollst du mal auf jeden Fall für dich unter die Lupe nehmen. Wenn du jetzt basierend auf deinem Chronotyp und deiner Zu-Bett-Geh-Zeit spät oder zu spät isst, dann kann das natürlich deinen Schlaf beeinflussen. Und zwar über 2 Punkte. Der erste ist die Temperatur. Ich habe ja beim Schlafoptimieren, also im Teil 2 vom Schlafspecial erklärt, dass, um einzuschlafen, der Körper seine Kerntemperatur senken muss, um circa 1 Grad. You need to cool down to fall asleep, war da der Merksatz. Und Essen verursacht eine sogenannte nahrungsinduzierte Thermogenese. Das bedeutet, dass ein Teil von den Kalorien, die übers Essen reinkommen, in Wärme umgewandelt wird. Und die ist am höchsten, diese nahrungsinduzierte Thermogenese, bei Eiweiß, mittel bei Kohlenhydraten und am niedrigsten bei Fett. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ganz viel Proteine isst, zum Beispiel du isst Keto, dann hast du eine hohe Wärmeproduktion und dein Körper tut sich dann umso schwerer, seine Kerntemperatur zu senken. Und auch wenn du ein großes Essen isst, also eine große Mahlzeit oder viele Gänge, dann erhöht das natürlich überhaupt per se die Körperkerntemperatur, weil die Verdauung dann sehr stark durchblutet ist und dein Stoffwechsel sehr aktiv ist. Der zweite Punkt ist Reflux, der passieren kann, wenn dein Magen sehr voll ist. Und das ist einfach eine mechanische Sache. Wenn du dich hinlegst, also ins Bett, dann ist der Magen, also quasi dann ändert sich ja die Position vom Magen und es kann dann sehr leicht der Mageninhalt an den Ösophagus-Sphinkter anstoßen. Ja, also das ist der Schließmuskel oben Richtung Speiseröhre und dann kann auch etwas zurückrennen, wenn da sehr viel im Magen ist. Das ist einfach eine mechanische Geschichte. Ja. Da empfiehlt sich, dass man erhöht schläft mit erhöhtem Oberkörper. Und der dritte Punkt, der oft passieren kann, bei spätem Essen ist ein sogenannter Social Jetlag. Das hatten wir auch beim Teil 2 vom Schlaf-Special, dass du nämlich dann einfach zum Beispiel mit jemandem unterwegs bist, Abendessen, und dann gehst du einfach viel später ins Bett als normal. Und wenn du zum Beispiel normal um 10 ins Bett gehst, dann gehst du erst um Mitternacht und stehst vielleicht auch dann 1-2 Stunden später auf. Und das sind 2 Stunden, das ist relevant. Das ist wirklich so ähnlich, wie wenn du durch Zeitzonen fliegst. Drum eben auch der Begriff Social Jetlag. Ich habe dir jetzt schon viele Ernährungsfaktoren gezeigt, die deinen Schlaf beeinflussen können. Angefangen von Ernährungsmustern wie der mediterranen Ernährung, die Nährstoffe Tryptophan, Kohlenhydrate, Magnesium und natürlich auch das Mahlzeiten-Timing, vor allem am Abend. Und jetzt, last but not least, kommen wir zu 2 ganz, ganz wichtigen Punkten. 2 Genussmitteln, die deswegen so wichtig sind, weil sie fast jeder oder jede konsumiert. Koffein und Alkohol. Und wir starten jetzt gleich mal mit Koffein. Ich habe ja schon 2 Bauchdetektivgeschichten zum Kaffee gemacht, Nummer 76 und 77. Aber es ist jetzt hier bei Schlaf einfach unumgänglich, über Kaffee zu sprechen oder Koffein eigentlich, weil das ist die Substanz, die relevant ist. Und Koffein gehört weltweit zu den am häufigst konsumierten psychoaktiven Substanzen überhaupt. Im pharmakologischen Fachjargon wird Koffein als psychoaktives Stimulans bezeichnet. Das bedeutet, es ist eine Substanz, die dein Nervensystem aktiviert auf der einen Seite und auf der anderen Seite dich wach macht. Und das funktioniert, indem es das Müdigkeitssignal, das tagsüber sich in deinem Gehirn aufbaut, über die Anhäufung von Adenosin blockiert. Du kannst dir das so vorstellen wie ein Orchester und die ganzen Sessel, die sind eben voll mit Musikern, mit ihren Instrumenten, und diese Musiker heißen Adenosin. Und die, sag mal, du kommst da ins Konzert und es ist ein besonderes, es kommen immer ein paar Musiker rein und die fangen dann zum Spielen an und immer mehr, bis das ganze Orchester besetzt ist. Und alle spielen dir ein Schlaflied und das wird immer lauter, je mehr Musiker sich da hinsetzen. Was jetzt passiert ist, wenn du Koffein im System hast, egal ob durch Kaffee, einen Energy Drink, ob durch Grün- oder Schwarztee oder sonst ein Getränk, ein koffeinhältiges, dann setzen sich auf die Sessel nicht die Adenosin-Musiker, sondern das Koffein. Und das hat keine Instrumente. Das heißt, du hörst kein Lied mehr irgendwann, wenn nur noch Koffein-Leute auf diesen Sesseln sitzen. Also das heißt, das Koffein blockiert die Adenosin-Sessel und so können dir die Musiker dann kein Schlaflied mehr spielen und du nimmst die Müdigkeit, die ja trotzdem da ist, weniger wahr, weil die Musiker sind zwar im Raum, aber sie können sich nicht hinsetzen und zu spielen beginnen. Und vielleicht hast du schon mal erlebt, wenn dann nach ein paar Stunden später, wenn du schon sehr müde warst, Koffein getrunken hast, damit du wieder aktiv sein kannst und irgendwas fertig machen kannst, in der Arbeit zum Beispiel, dann auf einmal kommt der volle Crash. Und das ist dann, wenn die Sessel auf einmal vom Koffein wieder leer sind und das Adenosin, also das ja gewartet hat, sich dann in Scharen auf diese Sessel stürzt. Das heißt jetzt mal, der erste Effekt von Koffein ist, dass es dich wach hält, also dass du nicht einschlafen willst oder kannst. Abgesehen davon hat Koffein noch 2 weitere wesentliche Wirkungen auf deinen Schlaf. Erstens reduziert es deinen Tiefschlaf. Studien zeigen zum Beispiel, dass abendliches Koffein den Tiefschlaf um 20-40% reduziert. Und so eine Reduktion des Tiefschlafs, also der Tiefschlaf wird auch weniger, wenn wir älter werden, aber um heute zum Beispiel so einen schlechten Tiefschlaf zu bekommen, müsste ich ungefähr 10 bis 15 Jahre älter werden, dass das von selber passiert. Ja. Und was eigentlich passiert im Tiefschlaf ist, dass die langsamen Tiefgehirnwellen des Tiefschlafs viel flacher und schwächer werden. Das ist allerdings etwas, das man nur im Schlaflabor sehen kann. Das sieht man nicht über irgendwelche Wearables, die den Schlaf tracken, sowas wie Ringe oder Bänder oder Uhren. Der zweite Punkt ist, dass Koffein deinen Schlaf fragmentiert. Das bedeutet, dass du viele kleine, oft komplett unbemerkte Wachphasen hast, an die du dich in der Früh natürlich gar nicht erinnerst. Und insgesamt also wird deine Schlafeffizienz viel schlechter. Das heißt, du schläfst schlechter, auch wenn du vielleicht schnell einschläfst und dich eben an diese Wachphasen gar nicht erinnerst. Aber diese Effekte kommen sehr stark darauf an, wie viel Koffein du konsumierst und vor allem auch wann. Es ist nämlich so, dass Koffein eine Halbwertszeit von 5 bis 6 Stunden hat. Und wie lang die wirklich ist, hängt ab von deiner Genetik, deinem Alter, deiner Leberfunktion und auch, ob du Medikamente nimmst oder nicht. Weil Koffein wird eben von der Leber abgebaut, genauso wie Medikamente. Und es kann zum Beispiel auch passieren, dass Medikamente zuerst abgebaut werden und dann hast du das Koffein. Das heißt, dann verlängert sich diese Halbwertszeit. Nach 10 bis 12 Stunden ist dann trotzdem auch noch oft circa ein Viertel vom ursprünglichen Koffein in deinem Körper aktiv, weil Koffein nämlich auch nicht linear abgebaut wird, sondern exponentiell. Das heißt, der Körper entfernt nicht jede Stunde gleich viel, sondern immer ungefähr die Hälfte von dem, was aktuell noch vorhanden ist. Praktisches Beispiel, wenn du um 2 Uhr nachmittags einen Espresso trinkst, der hat ungefähr 90 Gramm Koffein, je nach Zubereitungsart, dann kann um Mitternacht noch circa ein Viertel davon, also 23 Gramm Koffein, in deinem Körper aktiv sein. Wie schnell du Koffein abbaust, das ist, wie ich schon gesagt habe, zum Teil genetisch unterschiedlich. Koffein wird nämlich durch ein bestimmtes Leberenzym abgebaut, das heißt CYP1A2. Das gehört zur Zytochrom P450-Familie. Das ist eben eine Gruppe von Enzymen oder Scheren, sage ich gern, die viele Medikamente, Hormone und auch Pflanzenstoffe abbauen und verstoffwechseln. Zum Beispiel eben auch Geschlechtshormone wie Östrogen, wenn das nicht mehr gebraucht wird, oder eben Medikamente. Ja, und je nachdem, welche Variante von diesem Enzym du hast, kommt es darauf an, ob bei dir Koffein sehr schnell oder normal oder deutlich langsamer abgebaut wird. Was man oft hört beim Koffein in dem Zusammenhang ist, ach, ich kann eh am Abend noch einen Kaffee trinken, weil ich schlafe ja trotzdem voll gut ein und ich schlafe durch und es geht mir gut. Ja, das Tückische ist, wie ich schon erklärt habe, dass du die Veränderungen in deiner Schlafarchitektur nicht bemerkst, weil diese Veränderungen, dieses Flacherwerden der Tiefschlafphasen, du überhaupt nicht sehen kannst, auch nicht in einem Sleep Tracker. Spannend ist jetzt auch noch die Frage, ob sich der Körper ans Koffein gewöhnt, also wenn du schon viele, viele Jahre oder Jahrzehnte regelmäßig Kaffee trinkst, ob das dann nicht so einen argen Einfluss hat. Und da zeigen Studien, dass auch Menschen, die wirklich regelmäßig Kaffee konsumieren, dass da trotzdem auch die elektrische Aktivität im Tiefschlaf reduziert sein kann, also diese Gehirnströme, von denen ich gesprochen habe, teilweise um die 20% immerhin. Aber es kommt natürlich sehr darauf an, wann du jetzt Kaffee trinkst und vor allem höhere Koffeinmengen am Nachmittag oder Abend, da wird der Effekt, auch der, den man in Studien eben schön sehen kann, immer deutlicher. Das Einschlafen dauert länger, der Tiefschlaf nimmt deutlich ab und der Schlaf wird viel instabiler. Also es kommt zu diesen Aufwachen, zu diesen kleinen Phasen des Aufwachens, die man gar nicht mitkriegt, an die man sich gar nicht erinnern kann. Wichtig ist also, dass du dir gut anschaust, wie viel Koffein du konsumierst und vor allem wann. Das heißt, vorzugsweise in der ersten Tageshälfte bis ungefähr 1-2. Das kommt natürlich wieder auf deinen Chronotyp drauf an, nämlich eben auf deine Ins-Bett-Gehzeit, ja. Aber das wirklich im Auge behalten und Koffein ist hier eben die Substanz, um die es geht, ja. Also das betrifft dann eben auch zum Beispiel Energy Drinks, aber der Kaffee ist es an sich nicht. Also quasi entkoffeinierter Kaffee hat genauso die gesundheitlichen Vorteile wie Kaffee mit Koffein. Und das zeigt eben, dass es nicht am Koffein liegt, sondern dass diese ganzen tollen Vorteile, vor allem was die Leber betrifft. Also ich habe das alles in meiner Bauchdetektivgeschichte 76 und 77 erklärt, wo es um Kaffee geht, dass die vor allem aufgrund der anderen Substanzen, die abgesehen vom Koffein noch in der Kaffeebohne drinnen sind, Polyphenole, sekundäre Pflanzenstoffe, dass das sein dürfte, was das Tolle im Kaffee ausmacht. Das zweite Genussmittel, das im Zusammenhang mit Schlaf auch ganz, ganz wichtig ist, ist der Alkohol. Und gerade in Österreich und Deutschland, da gehört Alkohol für viele Menschen einfach ganz selbstverständlich zum Alltag. Das Glas Wein am Abend oder das Feierabendbier nach einem stressigen Tag oder der Aperol oder Prosecco, wenn man sich mit Freunden trifft. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass Deutschland und Österreich seit Jahren zu den Ländern mit einem besonders hohen Alkoholkonsum gehören. Laut WHO und OECD-Daten liegt der durchschnittliche Alkoholkonsum pro Erwachsenen bei 11 bis 12 Litern Reinalkohol pro Jahr in Österreich und 10 bis 11 Litern in Deutschland. Nur so zum Vergleich, zur Einordnung, der weltweite Durchschnitt liegt nur bei ca. 5 bis 6 Litern Reinalkohol pro Person und Jahr. Reinalkohol, das bedeutet übrigens eben nicht die Getränkemenge, sondern der darin enthaltene reine Alkohol, also quasi was jetzt wirklich, der tatsächliche Ethanolanteil aus Bier, Wein, Spritzern, Cocktails, Schnäpsen und so zusammengerechnet. Also das bedeutet, dass in Österreich und Deutschland ca. doppelt so viel Alkohol konsumiert wird wie im weltweiten Durchschnitt. Und wenn es ums Thema Schlaf geht und Schlaf optimieren, dann ist Alkohol einfach etwas, wo man hinschauen muss. Denn Alkohol macht zwar schläfrig und man kann dann vermeintlich auch gut einschlafen, aber der Schlaf unter Alkoholeinfluss ist ganz ein anderer als ohne. Denn Alkohol gehört pharmakologisch gesehen zu den sogenannten Sedativa, also sedierenden Substanzen, das heißt, sie dämpfen oder beruhigen. Also Alkohol dämpft die Aktivität des Nervensystems bzw. deines Gehirns und das ist eigentlich nicht das, was Schlaf ausmacht. Denn, wie ich im ersten Teil des Schlafspecials erklärt habe, ist natürlicher Schlaf eine hochkoordinierte Gehirnaktivität, eine quasi rhythmische Aktivität von Nervenzellen. Da ist ganz viel los im Gehirn und das passiert alles bei Alkohol nicht. Alkohol hat drei wesentliche Auswirkungen auf deinen Schlaf. Das erste ist, so ähnlich wie beim Koffein, Alkohol fragmentiert den Schlaf. Das heißt, der Schlaf wird instabiler, er wird viel leichter, viel flacher und es kommt zu vielen kleinen, oft unbemerkten Wachphasen. Also das heißt, deine Schlafeffizienz wird schlechter. Die sollte über 75% sein. Du solltest eigentlich nicht oft aufwachen. Und du kannst dir das vielleicht als Bild so merken, dein Schlaf wird wie ein Schweizer Käse voller kleiner Löcher. In manchen Studien hat man gesehen, dass es zu 94% mehr Wachzeit kommt und vor allem in der zweiten Nachthälfte, nachdem eben Alkohol konsumiert wurde. Und das ist schon enorm, 94%. Der zweite Punkt ist, dass Alkohol eine Stressreaktion auslöst. Alkohol aktiviert den Sympathikus und erhöht Cortisol. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Schlaf eigentlich normal macht. Schlaf schaltet einen ja in den Parasympathikus, also in den Entspannungsmodus. Und es ist überhaupt paradox, weil viele Menschen trinken ja Alkohol eigentlich zum Runterkommen, zur Entspannung, gegen Stress, zum Abschalten. Aber im Körper, also physiologisch, macht Alkohol genau das Gegenteil. Und das Dritte, was Alkohol macht, es unterdrückt den REM-Schlaf. Der REM-Schlaf ist ja der, unter Anführungszeichen, Traumschlaf und der kommt vor allem in der zweiten Nachthälfte vor. Und den REM-Schlaf brauchen wir für die emotionale Verarbeitung, für Gedächtnis, für Lernen und auch für die Hormonregulation. Vermutlich ist es auch nicht einmal der Alkohol, also das Ethanol an sich, das diese Wirkung hat, sondern die Abbauprodukte vom Alkohol, nämlich die Aldehyde. Ja, und diese Hypothese würde auch erklären, warum man die Effekte erst in der zweiten Nachthälfte dann sieht, weil der Alkohol ja eben erst in der Leber abgebaut werden muss und sich dann erst die Aldehyde anhäufen. Noch eine Sache ist interessant, vielleicht hast du das selber bei dir schon mal festgestellt. Oft ist es, wenn man Alkohol getrunken hat und dann eben einschläft, dass man dann in der Früh oft ganz extrem intensiv träumt. Und das ist der sogenannte REM-Rebound-Effekt. Das Gehirn entwickelt eine Art REM-Hunger. Ja? Also wenn diese REM-Phasen durch den Alkohol unterdrückt wurden, dann versucht das Gehirn, diese Schlafphasen nachzuholen. Es kann zwar nicht komplett alle versäumten REM-Phasen nachholen, aber es versucht es dann trotzdem. Und wenn man dann oft etwas länger schläft, in der Früh dann zum Beispiel, dann hat man diese ganz intensiven, ganz reellen, ganz krassen Träume oft. Und das kommt aufgrund dieses REM-Rebound-Effekts zustande. Es kann übrigens auch, also wo man das auch gesehen hat in Studien oder wo man es eben auch, wo es in der Literatur beschrieben ist, ist nach regelmäßigen, längerfristigen Cannabiskonsum, weil das THC, also das Tetrahydrocannabinol aus dem Cannabis, denselben REM-Schlaf unterdrückenden Effekt hat wie der Alkohol. Und man weiß, dass Leute, die dann eben in den Zug gehen und vom Cannabis loskommen wollen, dass die dann in den ersten Phasen eben ganz extrem intensive Träume haben, weil es da eben auch zu diesem REM-Rebound-Effekt kommt. Aber wichtig, das Gehirn kann nicht den ganzen, also alles, was es verloren hat, nachholen. Ja, mir ist es einfach extrem wichtig, dass du die Datenlage kennst, dass du weißt, was die biologischen Auswirkungen sind von Alkoholkonsum. Und ja, es ist nicht so, dass ich nie was trinke. Ich trinke extrem gerne Wein. Ich bin eine Sommelier. Ich habe da die Ausbildung auch gemacht. Aber es ist einfach wichtig, dass es klar ist, dass es keine sichere Menge an Alkohol gibt. Da ist die Datenlage mittlerweile glasklar. Und mir ist einfach wichtig, dass du objektiv über diese ganzen Zusammenhänge Bescheid weißt, weißt, wie Alkohol auf deinen Schlaf wirkt und mit diesen Informationen dann für dich die richtige Entscheidung treffen kannst. Ja, also ich hoffe, du hast dir aus diesem dritten Teil meines Schlafspecials mitnehmen können, dass es keinen einzelnen Sleep-Food-Hack gibt, der hilft, sondern dass es immer ein Gesamtzusammenspiel aus allen Faktoren ist, aus dem, wie du deine Ernährung grundsätzlich zusammenstellst, welche Genussmittel du wann konsumierst und auch, wie du vor allem dein Abendessen zusammenstellst und timest. Zum Abschluss möchte ich dir noch 5 konkrete Tipps auf den Weg geben, die diesen dritten Teil des Schlafspecials nochmal auch gut zusammenfassen. Nummer 1, time dein Koffein. Egal in welcher Form du es trinkst, ob Kaffee, Tee, Grün, Schwarztee, Energy Drinks. Wenn du zum Beispiel um 22 Uhr schlafen willst, dann ist es eine gute Idee, dein letztes Koffein gegen 12 bis 2 Uhr zu trinken. Wichtig ist, du erinnerst dich, die Halbwertszeiten, 5 bis 6 Stunden und das Quarterlife dann 10 bis 12 Stunden. Also es wird nicht komplett abgebaut nach 12 Stunden, da ist noch ein Viertel dann da. Und auch wenn du einschlafen kannst, dein Tiefschlaf wird schlechter unter Koffeineinfluss und du wirst auch öfters aufwachen. Also das heißt, deswegen wirklich dein Koffein gut im Auge behalten und gut timen. Nummer 2, Vorsicht mit Alkohol. Sei dir klar, dass Alkohol deinen Schlaf definitiv negativ beeinflussen wird. Es sei denn, du trinkst ihn gleich in der Früh. Na, kleiner Spaß, Scherz am Rande. Nein, Alkohol ist niemals eine gute Idee grundsätzlich, weil es einfach ganz klar ist von der aktuellen wissenschaftlichen Datenlage, dass es keine gesundheitlichen Vorteile für Alkohol gibt, auch nicht für Rotwein oder sonst irgendwas. Es gibt auch keine sicheren Mengen an Alkohol. Hingegen gibt es ganz, ganz viele gut belegte negative Auswirkungen auf deinen Schlaf und deine Gesundheit generell. Nummer 3, abends Kohlenhydrate nicht vergessen. Stell dein Essen so zusammen, dass du alle Nährstoffe drinnen hast, Kohlenhydrat, Fett, Eiweiß und etwas von der bunten Seite, Gemüse, Salat, Obst, Nüsse, Samen, Kerne eben auch. Du hast gehört, für die Bildung von Serotonin und Melatonin braucht der Körper Eiweiß, aber auch ein gutes Zusammenspiel mit den Kohlenhydraten, damit das Tryptophan, das ja die Vorstufe von Melatonin ist, super gut ins Gehirn kommen kann, weil es seinen Wirttransporter verwendet und nicht mit anderen Eiweißstoffen konkurrieren muss. Nütz auch den Joker der komplexen Kohlenhydrate, weil die stabilisieren dir gleichzeitig den Blutzucker, die reduzieren somit die Wahrscheinlichkeit für eine nächtliche Stressreaktion, weil der Blutzucker irgendwie abstürzt. Und sie haben auch gleich viele Mikronährstoffe mit on board, zum Beispiel das Magnesium. Nummer 4, bau mehr Magnesiumquellen ein und zwar idealerweise in jedes Essen und jeden Snack. Vollkornprodukte, Nüsse, Samen, Kerne, grünes Gemüse, Hülsenfrüchte. Versorgt auch gleichzeitig deinen Darmzoo mit ausreichend Futter. Und der 5. Punkt, nicht nur was du isst, zählst, sondern auch wie du isst. Also schau, dass du langsam isst, gut kaust, nichts daneben machst und vor allem abends schau da auch aufs Timing. Also je nachdem, wann du ins Bett gehst, dass du halt dann vielleicht 2 Stunden vorher dein Abendessen isst, also ich rede jetzt nicht von einem kleinen Snack, sondern wirklich dem Abendessen und dass das so zusammengestellt ist, wie ich schon erklärt habe, mit allen Nährstoffen. Solltest du da Unterstützung brauchen, ich habe da ein Mini-Tutorial, das heißt Darmgesund essen trotz Zeitmangel, da gehe ich nochmal auf einige Tipps und Tricks ein. Ich verlinke dir das gerne unten in den Shownotes. Beziehungsweise wenn du eine Patientin von mir bist, dann kannst du dich gerne bei mir melden, dann kann ich es dir eben auch zuschicken, den Zugang. Das ist ja in der Ernährungstherapie immer inkludiert. Ich hoffe, du hast gesehen, dass Schlaf mehr ist als nur einzelne Supplemente, die man irgendwie einwirft. Schlaf ist komplex, Schlaf hat viele Einflussfaktoren und die Ernährung ist einer davon, ein wichtiger, aber du musst da nicht den Kopf wegen einzelnen Superfoods zerbrechen oder wegen einzelnen Supplementen, sondern einfach nur unter Anführungszeichen eine ausgewogene Mahlzeitenzusammenstellung beachten, wo du alle Makro- und Mikronährstoffe mit dabei hast und auch ausreichend Darmzufutter und auch regelmäßig isst. Das ist ganz, ganz wichtig. Genussmittel im Auge behalten. Und falls du Unterstützung brauchst, dann bitte wende dich an eine Ernährungsfachkraft, an mich oder KollegInnen, Kollegen, Diätologinnen, Ernährungswissenschaftler, Ökotrophologinnen. Wir unterstützen dich da alle gerne dabei, deine Ernährung und somit auch deinen Schlaf zu optimieren. Wenn du diese Bauchdetektivgeschichte toll gefunden hast, dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Und leite sie auch gerne an Freunde, Bekannte oder Verwandte weiter. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören. Dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmehl an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela.